Radio 1.
Wir haben in diesem schönen Wohnzimmer jeden Abend andere Gäste, also immer eine Stunde lang. Das sind Leute, die etwas gemeinsam haben, die vielleicht den gleichen Beruf ausüben, die schon zusammen gearbeitet haben, zusammenarbeiten werden. Den Anfang machen heute zwei, die es mit so großem Enthusiasmus, also die Berufe, die sie ausüben, sind nämlich mehrere, mit so großem Enthusiasmus und mit so großer Begabung tun, dass man sich auf eine Berufsbezeichnung oder auf eine Berufsbezeichnung gar nicht festlegen möchte. Sie sind Schauspieler, sie sind Musiker, sie sind Regisseure und sie hatten in diesem Jahr alle Hände voll zu tun, alle beide. Was die beiden sonst noch verbindet, das werden sie uns selbst gleich verraten. Herzlich willkommen Christian Friedel und Robert Gwisdek. Herzlich willkommen, nehmt Platz. Schön, dass ihr da seid.
Guten Tag.
Guten Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Hattest du, Christian, gerade irgendwie ein Déjà-vu?
Ja, und ich habe mich total gefreut, dass ihr diesen Song spielt, Robert.
Robert macht Zeichen ins Publikum.
Damit die Leute wissen, wer hier sitzt. genau. Nein, ich durfte dieses Jahr bei den Oscars sein und der Film, in dem ich mitgespielt habe, hat gleich zwei gewonnen. Und dann habe ich im Hotelzimmer mit meiner Familie zu diesem Song getanzt.
Zone of Interest. An der Seite von Sandra Hüller hast du gespielt. Rudolf Höss. Ein unfassbarer Film. Und ihr habt da, ich stelle mir immer vor, dass es total surreal ist, so eine Situation. Ich bin jetzt hier in Hollywood. Ich habe gerade einen Oscar bekommen. Oder wir haben gerade einen Oscar bekommen. Kannst du es noch? Hat sich das inzwischen gesetzt? Ich meine, es war im März, oder?
Ja, das hat sich gesetzt. Und es war wie so ein ganz toller, unvergesslicher Höhepunkt einer Reise, die einen Lauf genommen hat, den man nicht vorhersehen kann, den man auch nicht planen kann. Also wir haben gewusst, als wir den Film 2021 gedreht haben, dass es ein besonderer Film wird. Aber ich habe zu all meinen Freunden und Bekannten gesagt, das ist so Arthouse-Kino, das wird wahrscheinlich so ein Kleinod sein, was man vielleicht entdecken muss. Aber dass der solche Aufmerksamkeit bekommen hat und solche Wellen geschlagen hat und dann am Schluss nach einer langen Reise dann auch noch zwei Oscars gewonnen hat, das hat niemand von uns erwartet. Und wir machen ja die Kunst nicht für Preise, aber wenn das dann so gewertschätzt wird, ist das natürlich großartig.
Genau, in dem Fall war es bester internationaler Film und bester Ton, ne? Was genau. Ja bei dem Film wirklich irgendwie krass ist, dieser Ton. Ja.
Eigentlich der Ton ist eigentlich der eigentliche Hauptdarsteller des Films sozusagen. Des Films, und diese ganze Dimension nochmal auf eine andere Ebene führt.
Ja. Als wir dich eingeladen haben, haben wir gefragt, wen würdest du denn gerne mitnehmen? Also wir haben so quasi unsere Gäste gebeten, wen würdest du denn gerne an deiner Seite haben? Du hast dich für Robert Gwisdek entschieden.
Ja.
Warum?
Ja, Robert, nicht nur, dass ich ein wirklicher Fan von Roberts Arbeit bin, sondern wir haben uns durch ganz interessante Weise kennengelernt. Und zwar, wir haben den gemeinsamen Lichtdesigner und Freund Johannes Zink, heißt er. Und der macht das Licht für unsere Projekte, Licht aber auch für Roberts Projekte, aber arbeitet auch bei Roberts anderen. Also Robert macht ja nicht nur Musik und Konzerte, sondern schreibt wahnsinnig tolle Bücher, Drehbücher, hat jetzt gleich zwei Filme gedreht. In einem durfte ich dabei sein. Aber wir haben uns eigentlich kennengelernt, als Robert sich eine Aufführung von uns angeguckt hat, von meiner Band Woods of Burnham Searching for William. Das ist ein Shakespeare-Abend. Danach haben wir uns unterhalten. Man hat sofort gemerkt, man möchte sich länger mit ihm unterhalten. Und dann hat Robert mich gefragt, ob ich bei einer Kunstinstallation mitmache für das Romantikmuseum in Frankfurt am Main. Und das war ein Monolog von Novalis, genau, und die Blaue Blume. Und das haben wir im Theatersaal seiner Mutter aufgenommen. Und es hat so gut funktioniert, dass Robert mich dann gefragt hat, ob ich auch in seinem zweiten Kinofilm mitspielen möchte. Ja. Eine sehr besondere Rolle. Und ich habe das Drehbuch gelesen und war sofort Feuer und Flamme und habe sowieso ja immediately mich in Robert verknallt und
wer tut das nicht?
Und das war wirklich, also es ist der Beginn einer, jetzt arbeiten wir gerade zusammen, ich mache nächstes Jahr eine Regiearbeit in Frankfurt am Main,
ja,
am Schauspiel dort Solaris nach Stanislaw Lem und Stanislaw, genau, so ja, richtig, richtige Aussprache und Robert schreibt die Lyrics für die Songs.
Ach,
und somit geht das weiter. Und das ist noch nicht das Ende.
Das ist noch nicht das Ende. Und es gibt viel zu besprechen, also auch mit euch beiden und mit eurer gemeinsamen Arbeit. Robert, um jetzt erstmal in dein Jahr zurückzugucken, da war auch viel los. Du bist aber 40, was heißt du bist aber, du bist 40 geworden. War das irgendwie ein Ereignis, weil ich gerade mit Fiora darüber gesprochen habe, dass sie 25 geworden ist. 40, war das für dich irgendwie so, hat dich das irgendwie angefasst oder war dir das Schnuppe?
Nee, ich habe ein relativ entspanntes Verhältnis zu Zeit. Ich vergesse das einfach, das ist extrem angenehm. Also ich habe mir vorgenommen, ich dachte, 40 ist so eine schöne Zahl, bei der man sich so symbolisch vornehmen kann, ab jetzt mache ich alles ganz anders.
Ja.
Und habe ich aber sofort vergessen und relativ weiter das gemacht, was ich davor auch gemacht habe.
Aber wenn man sich fragt, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ab jetzt mache ich alles anders, muss man ja auch schon eine Idee haben, was man eigentlich anders machen möchte oder so, oder?
Ich dachte, ab jetzt mache ich nur noch das, was ich will. Nur noch das, worauf ich Lust habe.
Ja.
Und aber das, also das Schöne ist, ich habe so eine ziemlich große Familie gegründet. Ich habe so, also quasi fünf bis drei Kinder.
Fünf bis
ja,
drei
ich,
Kinder.
Ich habe meine Frau hat quasi große Kinder mit angeschleppt. Ich würde sie wahnsinnig gerne meine Kinder nennen, aber dann würde ich den ganzen Credit von dem Aufwachsen sozusagen an mich reißen. Deswegen traue ich mich nicht so ganz zu sagen, es sind meine Kinder, weil die im Hauptarbeit haben sie schon selber gemacht. Ich habe ihnen gar nicht helfen können. Aber ich würde sagen, drei sind meine Kinder. Und wenn du drei Kinder hast und dir vornimmst, ab jetzt mache ich, was ich will, das ist einfach Nonsens.
Ja.
Das macht auch gar keinen Spaß mehr ab dem Moment. Du machst einfach das, was alle wollen und das ist cool.
Aber nebenbei machst du aber auch das, was du machen willst. Du hast im letzten Jahr einen Film gemacht, der ist wunderbar, das ist Der Junge, dem die Welt gehört, das ist so ein, ich finde, der schönste Liebesfilm, den ich gesehen habe seit langer, langer Zeit. Also es ist ein Film über die Liebe, es ist ein Film über das Glück, es ist so ein Märchen, das so surreal ist und aber auch sehr irdisch und so ins Offene geht und das ist ein sehr, sehr schöner Film und damit hast du dir ja auch etwas geschenkt. Also was heißt, es ist sehr, sehr viel Arbeit, es war eine lange Reise mit dem Film, aber du hast gemacht, du wolltest diesen Film machen, du hast ihn gemacht.
Ich muss erst mal sagen, es ist total surreal hier zu sitzen, es ist total angenehm. Ich gehe ins Radio, man denkt, jetzt muss ich da über mich selber reden, das ist ja total unangenehm, aber ich komme hier und alle, ihr redet quasi ganz schöne Sachen so über mich und ich brauche mich nur hinsetzen und so zuhören und so nicken, so ach, so schön, das ist aber sehr angenehm. Da brauche ich nämlich selber nicht so viel erzählen. Das ist mir immer so ein bisschen unangenehm.
Ja, das wird sich noch ändern.
Also den Film, den du da angesprochen hast, den mag ich selber ganz doll, weil das eine ganz, ganz verrückte, an meinem Haupthirn vorbeigeschmuggelte, kreative Nebenexplosion war, die ich nicht so geplant hatte. Und es war einfach Corona und wir haben wollten diesen Film, in dem Christian Friedl mitspielt, Christian Friedl, das darf ich nämlich verraten, spielt in diesem Film die Krebskrankheit meines Vaters, aber dann auch die Krebskrankheit von anderen Menschen.
Aber nicht in diesem Film?
In dem danach, den habe ich geschrieben, genau, weil mein Vater gestorben ist. Davon würde ich auch gerne dann kurz noch berichten. Aber das habe ich geschrieben und war so völlig Feuer und Flamme dafür. Und meine Frau hat gesagt, ja, das ist doch super, das machen wir und das produzieren wir auch selber. Wir machen das alles, wir organisieren das irgendwie. Meine Frau ist ein bisschen verrückt, das passt ganz gut zu mir. Und die hat gesagt, wir machen das alles selber, aber vorher musst du trainieren. Mach doch mal davor einen ganz einfachen Film, weil der Film ist viel zu kompliziert, den du davor hast. Mach einen ganz einfachen Film, vier Leute, ein Haus, du hast drei Monate Zeit, go.
Ja.
Und ich habe quasi gesagt, okay, dann habe ich geschrieben, zwei Wochen Drehbuch geschrieben, dann Leute angerufen, gesagt, habt ihr Zeit? Die hatten alle Zeit, weil Corona war. Wir haben ein Haus gemietet in Palermo, so eine riesige Villa für ganz wenig Geld und haben uns da alle reingequartiert, ohne quasi Hotels mieten zu müssen. Das war so Airbnb-mäßig und haben da einen Liebesfilm gedreht. Glücklicherweise eine Woche vor Drehbeginn ist der Hauptdarsteller abgesprungen. Wir haben, also der zweite Hauptdarsteller, und haben quasi Denis Lavant fragen können, eine französische Schauspiellegende, die mir total am Herzen liegt, die ich übrigens das allererste Mal in einem Musikvideo von dem Regisseur von Zone of Interest gesehen hat. Wer ist der Jonathan?
Jonathan Glazer.
Jonathan Glazer und das Musikvideo von Rabbit in Your Uncle mit Rabbit in Your Headlight. Dieses Musikvideo, wo der Typ im Tunnel angefahren wird von den Autos, während Tom York schön singt. Ja, das Nicken, Mensch, das ist sofort, das kennt man irgendwie. Und der Typ, der da angefahren wird von dem Auto, ist dieser Schauspieler, in den ich mich quasi damals so total verschaut habe.
Genau, die Hauptrolle spielt Faber und Chiara Höflich.
Chiara Höflich, eine sehr talentierte Nachwuchsschauspielerin, einer dieser dreiviertel Kinder, von denen ich geredet habe. Die habe ich da einfach mit reingenommen, weil die kosten weniger als echte Schauspieler und dürfen auch keine Ansprüche stellen. Das ist auch sehr praktisch. Und die hat es aber fantastisch gemacht. Das ist wirklich sehr beeindruckend gewesen, weil die spielt vier Rollen gleichzeitig.
Ja.
So viel sei verraten. Wer neugierig auf diesen Film ist, muss ich jetzt leider kurz so ein bisschen offiziell ankündigen. Heute, und ich bin deswegen ganz, ganz froh, weil der hat quasi zweiten Geburtstag heute, dieser Film, der ist heute online gegangen. Das heißt, man kann den heute das erste Mal streamen. Der war nur im Kino. Wir haben den selber in die Kino. Wir haben den nicht nur selber produziert, wir haben ihn auch selber verliehen, wo alle uns einen Vogel gezeigt haben, weil man es überhaupt nicht macht in der deutschen Filmlandschaft, in irgendeiner Filmlandschaft, dass man selber sozusagen Kinos antelefoniert und sagt, ey, wir haben einen Film gemacht, möchtet ihr den spielen? Der sieht so und so aus, hier ist ein Trailer, hier ist ein Plakat, wir übernehmen geteiltes Risiko, etc. Und das haben wir gemacht, das hat sehr gut funktioniert und jetzt bringen wir den auch noch selber raus. Das heißt, der läuft nicht bei Amazon oder Netflix oder irgendeinem Streamingdienst, sondern den kann man auf stream.kreisfilm.com angucken. Mhm. Man muss sich nur Kreisfilm merken, dann kommt man auf unsere Webseite und dann klickt man da auf Der Junge, dem die Welt gehört und dann kann man den sich da anschauen.
Ach toll, das ist also wirklich jetzt zweite Premiere und wirklich sehr zu empfehlen. Das ist so ein schöner Film. Hast du den gesehen, Christian?
Auf jeden Fall.
Nickt und
bin ins Kino gegangen und habe als Beweis die Karte Robert geschickt.
Als Beweis.
Genau.
Ja, wirklich ein fantastischer, buchstäblich fantastischer Film, aus dem wir, bevor wir weiterreden, jetzt auch Musik hören. Der hat auch fantastische Musik, in dem Fall von Sophie Hunger und Lipa. Lepar, das war Sophie Hunger, Musik aus dem Film Der Junge, dem die Welt gehört von Robert Wistig, der in diesem Jahr Premiere hatte, also in diesem Jahr ins Kino gekommen ist und ab heute streambar ist. Sagst du nochmal die Adresse?
stream.kreisfilm.com.
Robert Wistig ist da, Christian Friedel ist da und wir sprechen über die Arbeit, die sie gemeinsam gemacht haben, aber die sie auch unabhängig voneinander gemacht haben. Und da kommen wir wieder zu dir, Christian. Du hast jetzt, glaube ich, du drehst jetzt die fünfte Staffel Babylon Berlin. Ihr seid jetzt gerade mitten dabei, ne? Oder?
Genau.
Ja.
Mitten dabei.
Mittendrin.
Wir haben neulich hier vorm Dom gedreht.
Ja.
Es war ganz, sah wunderschön aus, sozusagen nachts. Und ich war noch nie in dem Berliner Dom. Und es ist natürlich toll, wenn man dann manchmal an so Sets kommt und Sachen entdecken kann.
Ja, und wie gesagt, fünfte Staffel, seit 2017 läuft die, glaube ich, jetzt. Ne? Also deine Figur, das ist der Polizeifotograf, also ein sehr loyaler Mitarbeiter von Gerion Klug. Ein sehr...
Gerion Rath.
Gerion Klug. Gerion
Klug ist,
Klug, ist Schriftsteller, aber genau, Gerion Rath in dem Fall ist Klug, genau. Und wenn man so eine Figur so über so einen langen Zeitraum begleitet, spielt, also 2017, das sind jetzt auch schon acht Jahre, wie geht's dir mit deinem Typen?
Also das ist, ich hatte solche Erfahrungen auch noch nicht gemacht, dass man eine Figur über so einen langen Zeitraum hat und dann auch mehr noch über die Figur erfährt, gerade jetzt in der neuen Staffel, über die ich nicht viel erzählen darf, ist nochmal ein Handlungsstrang für die Figur dazugekommen, die mich ziemlich umgehauen hat und überrascht hat und letztendlich auch Sinn macht im Rückblick. Und das sozusagen aufzufüllen und da noch weitere Geheimnisse zu erarbeiten, das finde ich ganz, ganz spannend. Und es ist sehr vertraut. Man hat das Gefühl, als ich jetzt meinen ersten Drehtag hatte, dass wir gar keine Pause hatten, weil wir haben ja zum Beispiel auch, die Teams sind oftmals, also die gleichen Menschen von vor 2 Jahren. Und da hat man wirklich das Gefühl, man kommt so nach Hause. Und ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, dass das jetzt irgendwann vorbei ist. Aber ich finde es toll, dass die Regisseure sagen, bis hierhin, das hatten sie auch schon immer vor, bis zur Machtergreifung der Nazis und weiter nicht, weil sie sagen auch, wir erzählen ja nicht, also es ist basiert auf die Bücher, aber die Bücher gehen ja weit weiter, aber Babylon Berlin ist eine Zeit, die praktisch mit der Machtergreifung der Nazis mehr oder weniger beendet ist.
Weil dann hätte die Serie diesen Titel auch gar nicht mehr
genau
verdient.
Genau, also das würde dann auch keinen Sinn mehr machen. Und deswegen beenden sie es. Und sie beenden es auf eine sehr beeindruckende Art und Weise, über die ich leider nicht
Nein,
sagen
natürlich
darf.
Nicht. Nein, um Gottes Willen. Reinhold Gräf heißt er, ne?
Der Reinhold Gräf, genau.
Genau, genau. Ja. Wir hören auch gleich Musik, aber du hast mich auch einen Song, der ist gerade, glaube ich, erschienen, ne? Der ist gerade veröffentlicht worden, ja, mit dem Mokka FD
Orchestra. Genau, das ist ein Song, ich habe zwei Songs mit dem Mokka FD Orchestra aufgenommen. Wir hatten mal bei einer Grimme-Preisverleihung, war meine Band Woods of Burnham sozusagen Gala-Band, und wir hatten das große Glück mit den beiden Komponisten, also mit zweien von den dreien Bandliedern zu Asche, zu Staub zu singen. Und das hat ihnen so gefallen, dass sie mich gefragt haben, ob ich mal Lust hätte, irgendwann mal zu singen, Songs, neue Songs. Und dann haben wir diese beiden Songs, Herz und Wo ich geboren bin, aufgenommen. Die beiden Songs haben es nicht in die Serie geschafft. Also es ist, werden nicht Teil der Serie, aber sie, der Song, den wir jetzt gleich hören werden, klingt wirklich sehr nach der Serie, nach dem Spirit, und hat unglaublich Spaß gemacht, ja, das zu singen.
Und damit sind wir bei einer zweiten Gemeinsamkeit, die ihr habt. Ihr seid ja beide Musiker, Robert. Du pausierst gerade mit der Musik, ne? Mit Captain Peng und Tentakel von Delphi. Warum, werden wir vielleicht später noch klären. Aber die Musik gehört zu eurer DNA, zu deiner eben auch. Du hast eine fantastische Stimme, du bist ein wunderbarer Musiker. Du hast mal gesagt, vielleicht ist es so in einem Interview, ich hoffe, ich zitiere das richtig, dass für mich an erster Stelle immer die Musik steht. Musik ist für mich ein Antrieb gewesen, auch im Theater und im Film, weil ich letztlich Sprache als eine Form von Musikalität verstehe. Also wenn man jetzt sagt, okay, Frage der Berufswahl, also du erfüllst dir ja auch im Prinzip jeden Wunsch mit deinen Begabungen, oder?
Ich bin dann schon lange 40.
Du bist 45, oder?
Ja, ja, genau. Ich bin dieses Jahr 45 geworden. Wir haben darüber noch gar nicht gesprochen.
Entschuldige bitte.
Aber es ist vollkommen okay. Nein, es war für mich auch ein ganz schöner Schnitt. Nee, ich bin da ähnlich wie Robert, und ich finde es toll, einfach die Sachen auszuprobieren, einfach zu machen. Und ich finde, in uns stecken sowieso, in uns allen, Talente, von denen wir manchmal nicht wissen, dass sie da sind. Und ich glaube, einfach den Mut zu haben, das zu machen.
Ja.
Und das macht unglaublich Spaß. Und wenn man natürlich, wenn man mit der Musik mehr Geld verdienen könnte oder davon leben könnte, das wird ja immer schwerer leider, dann würde ich vielleicht auch das wirklich noch stärker an die erste Stelle stellen. Aber Musik begleitet mich immer in jedem Moment, und egal was ich mache, ist immer Musik da. Ob ich nun zur Inspiration Musik höre oder Musik komponiere oder, also die ist immer da, und deswegen ist es sehr erfüllend, das auch beruflich oftmals verbinden zu können.
Wie sehr fehlt dir die Musik, Robert? Also deine eigene Musik? Du hast Mikrofon.
Ja. Naja, also ich höre meine eigene Musik nie, aber mir...
Die zu machen, meine
ich. Sie zu machen fehlt mir schon, weil ich merke, dass sie was Direktes hat, was Film nicht hat. Um Filme zu machen, vor allem auf die Art und Weise, wie ich sie mache, muss man schon so ein bisschen manisch sein, weil du musst eigentlich wie so einen Porzellanladen über einen Berg schieben, der aus 1 Million Teilen besteht und wo ganz viele Menschen sich fragen, warum? Und man muss es wirklich, wirklich, wirklich wollen.
Mhm.
Und das tue ich auch, und das ist schön. Aber es gibt einfach so viel mehr Teile, die kaputt gehen können, als bei der Musik. Weil du bei der Musik, da kannst du, da quasi, ich kann einen Song aufnehmen, heutzutage zumindest, und den noch am selben Tag ins Internet stellen. Und ich werde damit kein Geld verdienen, aber wenn Leute das toll finden, dann kommen sie vielleicht auf ein Konzert. Das ist ein relativ überschaubarer Vorgang. Aber wenn du einen Film hast, dann ist wie irgendwie, du hast einen jonglierenden Affen in Brand gesetzt und musst irgendwie gleichzeitig den Code, um die Atombombe zu entschärfen, rechtzeitig eingeben, bevor dein Budget irgendwie den Bach runtergeht und so. Also du hast an so vielen multiplen Orten musst du gleichzeitig sein und es ist so langsam. Also von der und das ist aber, irgendwas ist daran faszinierend. Also irgendwas ist, glaube ich, deswegen sind die großen Filmemacher sind alle so ein bisschen verrückt, glaube ich. Weil du quasi, gerade wenn du so Autorenkino machst, wo du wirklich wo du nur für dich selber verantwortlich bist und deinem eigenen Standard sozusagen entsprechen musst, gehst du eigentlich in so einen wahnhaften Zustand von 3 Jahre lang weiß keiner, was ich eigentlich genau mache. Mhm. Und ich kann immer nur sagen, naja, ich mache da so einen Film. Und ja, kann ich den mal sehen? Nee, in 3 Jahren erst. Und dann guckt man sich den in 1,5 Stunden an und dann so, oh, der war doch schön gewesen. Und dann gehe ich auf YouTube und gucke mir irgendwie einen Podcast an, der 3 Stunden geht und genau 3 Stunden gebraucht hat, um ihn zu machen. Der ist genauso interessant wie mein Film. So, und das ist völlig legitim. Ich finde manche Podcasts auch interessanter als die meisten Filme. Ich gucke auch, seit ich Filme mache, keine Filme mehr. Ich glaube, ich habe seit 10 Jahren vielleicht 10 Filme geguckt. So.
Das ist wenig. Ach, das ist ja interessant.
Ja, pro Jahr ein Film ungefähr. Also ich habe dann immer Glück und es ist auch ein Film dabei, der mich wirklich interessiert. Ich habe früher irrwitzig viele Filme geguckt früher. Ja. Ich hatte so Zugang zu so einer Videothek, falls Leute noch wissen, was das ist.
Man erinnert sich dunkel.
Videotheksausweis. Und dann habe ich mir... Und dann war immer so, oh Mist, der ist nicht gerade nicht da, der Film. Scheiße, ich warte schon seit Wochen, dass der wiederkommt. Naja, und da habe ich alles geguckt. Ich habe das Gefühl, ich habe alle Filme gesehen, die ich sehen musste, um zu wissen, worum es mir zumindest geht.
Ja.
Und jetzt muss ich einfach nur noch halt einen machen.
Naja, über den reden wir dann auch. Wir reden gleich auch über euren gemeinsamen Film. Aber jetzt hören wir Musik und mich von dir, Christian, mit dem Mokka FD Orchestra. Und zwar den Song, der jetzt gerade erschienen ist und der heißt, hilf mir mal bitte,
Wo
ich geboren bin, Christian Friedel. Christian Friedel und Robert Gwistek, Sie sind heute unsere Gäste für eine halbe Stunde haben wir uns schon unterhalten über das, was so in diesem Jahr los war. Also viel war los und wir reden jetzt auch noch weiter, was so los sein wird. Also ihr habt schon, was euch zusammenführt, auch geführt hat, habt ihr erzählt. Und du, Christian, bist im Film von Robert, der dieses Jahr, im nächsten Jahr dann ans Licht der Welt kommt, hoffentlich. Ein Film über den Tod. Richtig, Robert? So heißt er.
Ja, der heißt nicht wirklich so, den nenne ich nur so.
Den nennst du nur so.
Weil ich ihn noch nicht...
Achso, du hast noch...
Also ich habe meinen momentanen Lieblingsarbeitstitel, es ist noch nicht ganz entschieden, ist Christian Friedel spielt Krebs und die anderen spielen die anderen.
Okay.
Das ist ohne Witz mein Arbeitstitel. Oder auch Wir spielen uns und Christian Friedel spielt Krebs. Finde ich auch sehr schön. Das klingt auch sehr gut. Und es ist ungefähr auch schon die gesamte Synopsis von dem Film. Ich hatte quasi wie so Krebsfälle in meiner akuten Umgebung und war akut fasziniert von dieser ja dann doch recht interessanten Krankheit, sage ich. Ich nenne es jetzt mal Krankheit, obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich zutrifft. Weil ich dachte immer, Krebs ist so eine Art von Vergiftungserscheinung und dann wächst da was und dann stirbt man halt. Ich habe mir da nie viel Gedanken drüber gemacht, bis ich dann verstanden habe, dass Krebs quasi aus unseren eigenen Zellen entsteht und quasi die ganze Zeit stattfindet und die ganze Zeit bekämpft wird, erfolgreich, von unserem Immunsystem. Mhm. Und ab irgendeinem Punkt quasi dieser Krebs sich so darauf spezialisiert und das halt bei manchen Menschen in extremerer Form, bei manchen weniger, diesem Immunsystem sozusagen zu entgehen. Und das hat mich irgendwie auf eine ganz komische Art und Weise berührt und fasziniert, dass quasi dieser unfassbar komplexe Organismus, der uns alle am Leben hält, nämlich der Körper, quasi beginnen kann, fast wie so, als würde er sich von uns selbst befreien wollen. Als würde er wie so, und ich bin in ganz komplexe moralische, biologische, aber auch poetische Fragen plötzlich geworfen worden durch diese Erkrankungen um mich rum und habe gedacht, ich muss einen Film darüber machen und Christian Friedl muss den dann spielen, weil dann kann ich dem Fragen stellen. Ich habe ihn irgendwie greifbar vor mir. Er ist nicht plötzlich so eine komische, also so eine Energie, die man irgendwie kaum gegriffen kriegt, sondern ich manifestiere mir den mal und hol mir den in mein Leben. Und das habe ich getan und habe mir nie, also es war immer sofort klar, dass ich Christian will dafür, weil ich finde, dass das Gruselige bei Krebs ist, dass er darf nicht ein klarer Bösewicht sein oder der charmante, nur sozusagen, wo du so, wenn du einen Bond-Bösewicht hast oder so, wo du weißt ungefähr, in welchem musikalischen Instrumentarium das stattzufinden hat. Und ich hätte gerne jemanden, der dir Angst machen kann und gleichzeitig so warm wirkt, dass er eigentlich dein bester Kumpel sein könnte oder dein Nachbar. Und im nächsten Moment kippt das so und du hast es gar nicht wie so erwartet. Und das kann Christian unfassbar beeindruckend, wie ich finde.
Mhm. Also ich finde dieses Konzept, eine Krankheit oder etwas, was den Körper auf eine wirklich niederträchtige Art verändert, zu personifizieren, also den Krebs, du bist der Krebs als Person. Wer ist denn dein Krebs? Also wenn man jetzt wirklich sagt, Christian Friedl, wer ist denn dein Krebs? Oh, Entschuldigung, dass ich immer Friedl sage. Ich habe einen Freund, der Friedl heißt.
Ja, das
passiert.
Friedl ist ja auch ein Vorname teilweise. Ne?
Ja, also, genau.
Das ist sehr komplex, so wie das ganze Drehbuch komplex ist. Und ich finde, das Tolle ist, dass die Rolle so teilweise manchmal nicht greifbar war. Also, es gab unglaublich viele verschiedene Situationen, in die wir uns reingeschmissen haben und mal hast du das Gefühl, das ist wie so ein übereifriger, ambitionierter Büroangestellter, dann ist er wieder fast wie so ein kleines Kind, so neugierig, fast positiv, rumexperimentierend und also es ist wirklich sehr, was ich an dem Buch so toll fand und auch an der Personifizierung, das ist eigentlich etwas, also so ein genresprengendes Monstrum ist, sage ich jetzt mal so, was Robert da sich ausgedacht hat. Also damit meine ich nicht nur den Krebs, sondern den ganzen Film, der so viele verschiedene berührende, fantasievolle, poetische Ebenen hat und das hin und her springt. Also etwas, was man eigentlich mit dem deutschen Film nicht per se in Verbindung bringt. Und das fand ich unglaublich spannend. Und da ordnet sich auch diese... Ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, wenn ich... Robert muss dann sagen, ob es falsch ist, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass es nicht so greifbar ist. Dadurch entsteht ja auch diese Gefahr, sozusagen, dass du nicht sagen kannst, der ist jetzt... ich kann ihn sofort fassen oder so. Also das ist eben das Spannende, was ich an dem ganzen... an der ganzen Figur so toll fand.
Ja, also du spielst den Krebs Bonaparte, spielt, glaube ich, eine Art Portier, oder? Also
ein Liftboy.
Ein Liftboy im Körper oder so, ne?
Also um zu Krebs als Person zu gelangen, muss ich sozusagen in das Büro, in dem er arbeitet.
Genau.
Und das Büro hat als Eingang eine Art Lift, wo ein Liftboy drin wohnt, dem ich sagen muss, wo ich hin will, und er bringt mich dann dahin.
Ja.
Und den spielt der Musiker Bonaparte.
Ja, wenn man auf deine Seite geht, also auf Kreisfilm, da sieht man schon so, kriegt man so einen Eindruck, wie dieser Film vielleicht aussehen könnte. Man sieht eine Szene und das ist total beeindruckend. Mehr können wir vielleicht jetzt noch gar nicht verraten, außer der wird nächstes Jahr, oder der ist fertig oder bist du noch im Schnitt? Oder
der ist fertig. Mhm. Das ist bei mir so eine Sache, da ich wirklich ohne, quasi ich bin meine eigene Produktion und niemand sagt mir, stopp, jetzt reiß dich mal zusammen, sondern ich darf immer weiter erfinden, habe ich immer das Gefühl, kann noch eine Ebene hinzulegen und noch eine Ebene hinzulegen und verbringe gerne wahnsinnig viel Zeit im Schnitt. Bei meinem letzten Film war das auch so, 1,5 Jahre habe ich da vor mich hingeschnitten und das ist schön, sich auf eine Art so in so ein Material versenken zu können, weil es gibt so viele Varianten, mit denen man das im Schnitt sozusagen Film nochmal finden und verfeinern kann. Und da befinde ich mich gerade und was wahnsinnig schön ist, und ich will einfach nicht, dass diese Phase aufhört, deswegen ziehe ich die so ein bisschen in die Länge.
Mhm. Sehr schön. Wir hören jetzt Musik, die mit euch gar nichts zu tun hat. Wir hören natürlich auch nachher noch Musik von dir, Christian, und von deiner Band Woods of Burnham. Jetzt hören wir erstmal Karen O und dann spielen wir ein kleines unterhaltsames Spiel. Aaron O. und Danger Mouse waren das. Und bei uns sind Christian Friede und Robert Gwistek in unserem schönen Wohnzimmer, das ein bisschen anders tickt als die anderen Sendungen, die wir heute Abend machen. Insofern, als dass wir jetzt auch ein kleines Spiel spielen. Das Spiel kennen Sie alle, das heißt Wer bin ich? Das wird in der Regel mit Zettel am Kopf gespielt. Das spielen wir hier auch so. Und wenn Sie jetzt denken, hä, ist doch Radio und so, kann ich ja gar nicht sehen, was da draufsteht. Nee, Sie können nicht sehen, was da draufsteht. Sie können aber mitraten. Weil man muss raten, wer man ist, durch Fragen. Das ist ja im Prinzip ein ganz einfaches Prinzip. Und Christian und Robert kriegen jetzt ihre Zettel.
Darf man nur Ja oder Nein fragen?
Ja, eigentlich ja. Ich meine, wir können das vielleicht ein bisschen cool handhaben und Hilfestellung.
Also weil ich kenne das so mit meinen Kindern, wenn man sozusagen Ja oder Nein, wenn man Nein kriegt, dann ist der andere dran.
Dann ist der andere dran. Ja, eigentlich ist
solange
es so.
Man ein Ja-Run genau, aufrechterhalten kann, kann man weiter fragen.
Ja.
Aber bist du so für die Challenging-Variante?
Ich bin total offen.
Okay, du bist gut. Offen. Also ich klebe jetzt, ich muss mal kurz das Mikrofon, ihr könnt vielleicht einfach die Lücke füllen, während ich...
Aber Marion, wir füllen die Lücke insofern, als dass wir darauf bestehen, dass Marion auch mitspielt. Das war eigentlich nicht gedacht. Marion ist noch nicht begeistert, aber ich habe einen Zettel für Marion.
Was ist das, dieser Zettel?
Aber verratet ihr es nicht, ich gebe dir keinen Tipp. Oh, warte, ich... Nee. Warte.
Okay.
Okay.
Alright.
So, das sieht schon mal sehr, sehr schön aus.
Das beginnt ja immer mit so einem Lachen, das Spiel.
Genau.
Das Spiel.
Genau. Okay, wer fängt an? Robert. Robert fängt an.
Ich darf eine Frage stellen. Okay, bin ich männlich oder weiblich? Ach so, bin ich männlich?
Ja. Also, man muss vielleicht bei dir sagen, es ist keine Person.
Ah.
Ja.
Okay.
Ja.
Okay, also dann würde ich sagen, es war ein Nein und du bist dran mit Fragen.
Bin ich weiblich?
Nein.
Ah.
Bin ich männlich?
Nein.
Nein. Okay, also ich bin keine Person. Bin ich ein Objekt?
Ja.
Okay. Bin ich, kann man mich in die Tasche stecken?
Oh, eher nicht, oder? Was sagst du, Christian?
Nee,
kann man nicht.
Nee.
Okay.
Bin ich ein Künstler?
Nein.
Nein.
Ich bin also weiblich und bin ich eine Person des öffentlichen Lebens?
Ja.
Ja.
Okay. Bin ich in diesem Raum?
Fuck.
Bin ich ich?
Ich schätze schon. Ja,
ah, weißt du, gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja nicht. Okay, dann damit bin ich erlöst. Du bist weiter.
Du hast es gespürt, Marion.
Ich habe es gespürt.
Du hast es aber gespürt. Ja. Okay, man kann mich nicht in die Tasche stecken. Ich bin ein Objekt, was man nicht in die Tasche stecken kann. Bin ich zu groß, um mich in die Tasche zu stecken?
Nein.
Nein, okay, verstehe.
Komme ich aus dem Osten?
Nein.
Nein. Ah, okay.
Ah, ich bin ja wieder dran. Bin ich ein abstrakter Begriff?
Nein.
Okay.
Bin ich Regisseur?
Nein.
Nee. Achso, ich habe ja. Gott.
Bin ich ein. Kann man mich mathematisch berechnen?
Ja.
Mhm. Bin ich ein Kreis?
Ja.
Mhm. Oh Gott,
er ist
ich
ein
verloren.
Kreis, weil er der Besitzer des Kreislabels ist und der Kreisfilm. Genau, du bist ein Kreis. Du kannst aber noch weiterraten, wenn du möchtest.
Sehr. Wie lange geht die Sendung?
Wir haben noch 10 Minuten Zeit ungefähr.
10 Minuten, okay. Also ich bin männlich. Ich bin kein Künstler.
Nein.
Und ich komme nicht aus dem Osten. Damit schindet man immer Zeit.
Ja.
Bin ich aus Deutschland?
Nein.
Ah. Bin ich aus Amerika?
Nein.
Bin ich Wladimir Putin?
Nein. so gemein wäre ich nicht.
Und das hat was mit mir zu tun?
Ja, es hat was mit dir zu tun.
Oh Gott.
Nee, Gott ist es auch nicht.
Nein, genau. Oh Gott, ist das peinlich, dass man jetzt so alleine hier so... Robert, hilf mir doch mal, stell doch mal eine Frage. Warte, bin ich...
oder bist du nicht?
Genau, das ist ein gutes, das ist eine gute, guter Schlüssel. Bin ich oder bin ich nicht?
Bin ich oder bin ich? Ach, bin ich eine Bühnenfigur?
Ja.
Bin ich Hamlet?
Ja.
Ah, ach Mensch.
Juhu! And the reason why is Christian Friedel ist Hamlet. Also ja. Du hast in Frankfurt, im Schauspiel Frankfurt, ne, spielst du? Düsseldorf.
In Düsseldorf, aber ursprünglich war die Premiere in Dresden, am Staatsschauspiel Dresden. Und das spiele ich jetzt seit 12 Jahren. Und wir haben übermorgen in Düsseldorf die, glaube ich, 156. Vorstellung.
Was? Krass, seit 2000...
Aber Lars Eidinger würde jetzt lachen, weil der hat jetzt, glaube ich, schon 300 Vorstellungen gehabt in der Schaubühne.
Okay.
Und er hat mir gesagt, zwischen der 100. und der 200., da wird es ein bisschen schwierig, aber danach wird es richtig toll.
Okay, ja. Und du bist jetzt noch zwischen der 100 und 200?
Ich bin jetzt noch in der schwierigen Phase.
Empfindest du das auch so?
Naja, wenn wir das öfters haben, dann merke ich schon so eine Ermüdungserscheinung. Aber wenn wir das ab und zu mal haben, dann muss ich schon sagen, das hängt mir schon sehr am Herzen. Und ich bereite mich innerlich so ein bisschen vor, dass ich irgendwann dann auch mal ein bisschen zu alt bin dafür. Obwohl es gab einen Shakespeare-Schauspieler, der das, glaube ich, 50 Jahre gespielt hat.
Ja.
Also da habe ich noch ein paar Jahre vor mir. Aber es ist schon so, also unsere Konzeption ist ja so ein bisschen so ein spätjugendlicher Typ lehnt sich gegen die Elterngeneration auf und es ist in der Zeit entstanden, wo die Verschwörungstheorien so groß wurden und so, und er ist so ein bisschen so eine fast ein Verschwörungstheoretiker und das liegt mir sehr am Herzen, das Stück und auch die Rolle, und ich freue mich immer wieder, wenn ich es spielen kann, aber wenn ich es jetzt täglich oder jede Woche einmal hätte, dann würde ich schon merken, ist too much.
Ja, weil du spielst ja auch mit deiner Band, ne?
Genau.
Mit Woods of Burnham. Da hören wir auch gleich oder nachher noch Musik.
Ja.
Weil du hast ja Macbeth gespielt. Das war deine Abschlussinszenierung nach dem Studium an der... Ne? Stimmt's? Kannst du dich erinnern?
Mhm. Mhm.
Das habe ich im Internet gelesen, von dem jetzt alle sprechen.
Ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja. Ich auch nicht. Er hat auch gemeinsam mit Ernst Lubitsch Geburtstag.
Dass all diese Dinge sind wahr.
Was mich dann wiederum zu der Frage bringt, du bist 45 geworden, was macht das mit dir, Christian?
Nee, aber Aaron, danke, dass du das fragst, aber Robert will noch was sagen.
Ich habe eine coolere Frage, und zwar, die war auch eine coole Frage, aber wegen diesen Dinge ganz oft wiederholen, das finde ich ja wirklich einen faszinierenden Aspekt in fast allen Dingen. Weil es gibt ja Dinge, die machen wir quasi immer wieder flexibel und neu, und es gibt Dinge, die wiederholen wir, und da sind quasi, ist bei der Schauspielerei und bei der Musik, gerade bei der Bühnenschauspielerei, ein großer Unterschied, ja manchmal in dieser krassen Position, wo man eben Abläufe exakt wiederholt, eben 150 Mal. Oder so, wenn du mit der Band auf die Bühne gehst, gibt es Songs, die haben wir seit dem ersten Konzert gespielt. Das heißt, die habe ich über 200 Mal live gespielt. Und da gibt es einen Moment, wo du das ja wirklich quasi diesen sprachlichen Handschuh ja wirklich überziehst und wirklich nicht mehr nachdenken musst, was du zu tun hast, sondern du bist in diesem angenehmen Rausch von, du bist höchst quasi mental aktiv und musst gar nicht mehr nachdenken. Und empfindest du das als sozusagen, zum Beispiel, wenn du jetzt Hamlet 150 Mal spielst, als was Angenehmes? Oder hast du dann das Gefühl, fängst du an, sozusagen Dinge zu verändern über die Zeit? Merkst du, dass du leichte, oder versuchst du sozusagen immer dasselbe Ideal anzustreben? Das wäre die perfekte Vorstellung. Und heute habe ich es hier nicht ganz gegriffen gekriegt und da was mit. Oder suchst du richtig teilweise, heute war es aber anders, heute war es grün, heute war es eher orange. Also wie fühlt sich das an, dieser Wiederholungsmodus?
Also ich finde, das ist die Gefahr im Theater, dass es so eine Selbstverständlichkeit kriegt, weil gerade wenn du es frisch und scharf denkst, was man uns als in der Schauspielschule immer sagt, dass wir im Moment die Sachen entwickeln, so wie wir jetzt in dem Gespräch ja auch nicht vorentwickelte oder vorgefertigte Antworten geben, und die Leute hören auch anders zu. Und wenn du die Texte nur so runterrattest, und davor versuche ich immer nicht in diese Falle zu tappen, und versuche immer, wenn ich merke, dass ich in so eine in diese Souveränität reinkomme, mich immer etwas Neues zu machen. Oder entweder ich gehe woanders hin, ich betone etwas anders oder ich versuche die Situation anders zu greifen und dann passiert auch etwas. Manchmal geht es nicht auf, aber ich finde, das ist dann lieber so, als sozusagen das Runterspulen und zu sagen, also in der Musik ist es etwas zum Beispiel, wenn wir jetzt den Song I Call Thee Hamlet singen, den wir jetzt bestimmt schon 500 Mal live gespielt haben, dann ist es etwas, was wie so ein Sound ist. Auch die Sprache wird wie so ein Sound, vermischt sich mit der Musik und es ist toll, weil du hast es so verinnerlicht, dass es gar keine Frage mehr, es geht durch die Poren und aber im Theater ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder zu versuchen, das frisch und neu zu denken. Und das ist unglaublich schwer, wenn du es natürlich schon 150 Mal gemacht hast.
Aber bei Hamlet hast du ja selber Regie geführt, ne?
Nee. Bei Macbeth,
hast du
lustigerweise. Hätte ich dich mal fragen sollen. Ja. Vorher hätte ich das gewusst,
Robert. Ob ich dir das erlaube. Nee, aber hast du... Moment mal, das ist doch meine Rolle. Aber wie ist denn das zum Beispiel bei Bob Wilson? Du arbeitest ja mit einem... Ja. Hast du ein Stück mit einem berühmten...
Das Interview gerade aus den Händen gezogen.
Nee, ja, du darfst. Ich gucke nur so ein bisschen auf die Uhr, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben.
Ja.
Und wir können das ja als Cliffhanger. Wie ist das eigentlich mit Bob Wilson? Oder möchtest du noch kurz drauf
antworten? Da komme ich nächstes Jahr wieder und erzähle...
Weil das jemand ist ja ganz penibel, jede Bewegung inszeniert und hat gar keinen Freiraum.
Aber es ist trotzdem auch interessant, wie viel Freiheit in dieser... Choreografie steckt. Aber davon erzähle ich nächstes Mal hier auf Radio 1.
Damit haben wir schon eine Frage.
Marion Brasch. Marion, wie ist eigentlich dein neues Buch? Ich habe gehört, du hast ein Kinderbuch geschrieben. Marion Brasch hat ein Kinderbuch geschrieben. Ich darf darüber nicht reden, aber es ist ganz toll, es ist ein Kinderbuch. Googelt es, findet es heraus.
Und ich würde aber jetzt zum Schluss, bevor wir uns verabschieden, gerne natürlich nochmal in die Zukunft gucken, weil ich weiß, also dein Film kommt hoffentlich nächstes Jahr, Robert. Du spielst in einer Serie mit, die unfassbar toll, ich weiß nicht, du guckst ja, Robert, du guckst ja keine Filme mehr, aber diese Serie, wenn du, vielleicht hast du dir...
Ich habe sie nicht gesehen, aber ich habe davon gehört.
Die ist so fantastisch, The White Lotus, und da kommt jetzt die dritte Staffel und da spielst du mit, das ist eine HBO-Serie, diesmal spielst du in Thailand. Mhm. Erzähl.
Also heute ist übrigens der Trailer draußen.
Okay.
Ich habe mir auch gerade frisch angeguckt und bin ganz begeistert. Bin zwar nur zweimal zu sehen, aber gut, das muss mein Ego jetzt aushalten. Meine Rolle ist auch nicht, also es ist, es gibt, glaube ich, 30 Schauspieler und Schauspielerinnen, die da große Storylines haben. Und meine Storyline ist jetzt keine Riesen-Storyline, aber eine kleine, feine, schöne Rolle, die ich da spiele. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist wir haben in den Hotels, die man sieht, auch selbst gelebt. Das klingt jetzt nach harter Arbeit, aber es war wirklich sehr viel Spaß. Es war eine Mischung aus Urlaub und Arbeit. Und es war unglaublich toll, mit diesen ganzen wunderbaren Menschen zu drehen in diesem exotischen, in Thailand. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, für mich auch mal das erste Mal komplett auf Englisch zu drehen. Mhm. Ich habe zwar schon mit englischsprachigen Regisseuren gearbeitet, aber noch nie selber Englisch gesprochen. Und meine Figur hat aber deutsche Wurzeln, das darf ich verraten. Und ist wirklich eine sehr feine und vor allen Dingen auch komödiantische Figur. Und nach dieser dunklen Reise von The Zone of Interest dann nach Thailand zu fliegen und dort mehr oder weniger die Sonne zu tanken und auch sonnig sein zu dürfen, das hat mir unglaublich viel Spaß. Und ich freue mich ungemein, wenn man sich heute den Trailer anguckt. Das ist wirklich, wenn man die beiden ersten Staffel mochte, wird man diese Staffel, glaube ich, lieben. Die ist nochmal eine Folge länger und wirklich extrem unterhaltsam. Ja. Extrem unterhaltsam.
Genau, also wenn man darf jetzt vielleicht, glaube ich, wenn man jetzt sagt, okay, Hotel Thailand, das ist sowas wie Traumschiff oder so eine Hotelserie. Ja, nein. Also weil es ist so, hat sowas ganz Abgründiges. Es gibt, glaube ich, immer, ich weiß nicht, ob es diesmal auch so ist, es gibt immer so einen Kriminalfall, es gibt immer irgendwie Tote. Ja. Und dann gibt es eben diese Gesellschaft von Menschen, die sich in diesem Hotel, das ist White Lotus, ist so eine Hotelkette, bewegt und denen man folgt und die man begleitet und die man beim Scheiße und Tollsein sieht und so.
Ja.
Und das ist wirklich eine tolle Serie.
Klug und pointiert. Ja. Und ich habe wirklich der Serie Unrecht getan, weil ich am Anfang wirklich ich habe immer so Werbung gesehen und dachte auch, das ist so wie so eine Art amerikanisches Traumschiff, aber ja. Um Gottes Willen, also so schlimm wie das Traumschiff. Das
kann man gar nicht, schlimm, nee, geht es gar nicht mehr.
Nee.
Also das ist wirklich eine tolle Serie. Das sind dann die Ausblicke, die wir haben aufs nächste Jahr. Und ihr müsst nächstes Jahr dann wiederkommen, dann werten wir das alles aus.
Ja,
sehr gerne.
Robert Gwisdek und Christian Friedel. Und jetzt hören wir Hamlet mit seiner Band Woods of Burnham. Schön, dass ihr da wart. Kommt gut ins neue Jahr und schöne Weihnachten.
Dankeschön.
Ministers of grace defend.